ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Das waren Konzerte zum Zuhören oder vielleicht konnte man dazu mit den Kopf schütteln, denn es waren ja Rhythmen, die da waren. Komplizierte Rhythmen, aber nicht straighte Hardrock-Rhythmen, sondern eben komplizierte. Das war eben ein anderes Konzerterlebnis. Ne? Wenn man zu Yes ging, dann wusste man das auch.
Viele haben das bestimmt erkannt. Das hier ist nochmal Musik von Yes, denn die Geschichte der Band Yes aus Großbritannien, die ist noch lange nicht zu Ende. Das hier ist der zweite Teil bei Urban Pop. Herzlich willkommen, Peter.
Hallo, Oke.
So, wir haben ja das klassische Line-Up, die klassische Besetzung von Yes, die viele so empfinden. 5 Musiker, die sich zusammenfügen, die komplizierte Sachen machen, aber auch spannende Musik erfolgreich gemacht haben in Großbritannien und in den USA. Das haben wir alles erzählt im ersten Teil, Urban Pop, Yes, Teil 1. Jetzt kommt der zweite Teil. Wir befinden uns im Jahr 1972. Close to the Edge, das ist das Album, das die Band jetzt angeht. Ja, das ist nochmal so ein Monolith. Also wenn man über die klassische Phase von Yes spricht, dann sind das immer diese Alben Fragile davor und Close to the Edge. Und da kommt noch einiges mehr, erzählen wir gleich. Aber was macht dieses Album so stark? Wie ist das entstanden?
Ja, das ist wirklich, da hat man wirklich mal noch den Anspruch nochmal hochgesetzt. Das erste Stück, Close to the Edge, war ja gleich die ganze Plattenseite. Es gab ja noch LPs damals, ne, mit 2 Seiten, Vinyl. Und die erste Seite, 18 Minuten 43, ist ein Stück, aber mit 1, 2, 3, 4 Sätzen, die dann irgendwie so zusammengestückelt wurden, einzeln aufgenommen, zusammengefügt. Und Wakeman, der harmonisch und vom Klavier, von der Kompositionstechnik am erfahrensten war, der hat dann auch die zusammengefügt, auch die Tonarten so verändert, dass die Songs und die Einzelstücke, die Puzzles zusammenpassten. Aber so wurde da aufgenommen. Da wurde auf Einzelspuren aufgenommen, Einzelstücke. Auch, wie gesagt, die Harmoniestimmen einzeln aufgenommen und dann zusammengesetzt zu also diesem riesigen, epischen Werk Close to the Edge. Also, wo es da inhaltlich drum ging, man kann es kaum verfolgen. Also die Texte von Anderson sind schon sehr, sag mal, literarisch, poetisch, aber auch manchmal ein bisschen wirr, esoterisch.
Ich will einmal sagen,
man sieht keine richtigen Botschaften.
Nee, man hat das Gefühl, es illustriert die Stimmung ein bisschen. Mhm. Aber ich finde bei allem, wenn man bei Yes, bei diesen langen Stücken denkt, wo geht das hin? Man kann sich sehr gut an John Anderson halten, finde ich. Mhm. Er führt mit seiner Stimme doch auch dann durch. Obwohl ich nicht genau weiß, wovon er singt, aber er führt sehr gut durch diese Songs, finde ich.
Also er ist wirklich das Charakteristische. Sonst könntest du ja sagen, ja, das ist eine virtuose Instrumentalband und sowas. Aber wenn dann der Chor kommt und die hohe Stimme von Anderson, dann weißt du genau, wo du bist. Und das ist doch ein ganz wesentliches Element. Wobei ich persönlich fand dann also gerade diese erste A-Seite mit fast 19 Minuten massivem, sagen wir mal, musikalischem Angriff etwas zu bombastisch, ganz ehrlich. Aber mein Gott, der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Das ist das, was Leute eben geliebt haben. Das Ungewöhnliche, dass die das gewagt haben. Einfach eine Seite, ein Stück. Und das zeigt zeichnet sie eben auch aus. Ein gewisser Mut, den sie sich aber erlauben konnten. Der Erfolg bewies es.
Ich will einmal sagen, Yes ist zu dieser Zeit, ist eben John Anderson der Sänger, der Bassist Chris Squire, der Gitarrist Steve Howe, Bill Bruford am Schlagzeug und Rick Wakeman als Keyboarder, als Organist.
Genau, das ist die Band.
Das ist dann diese Band, die diese Elemente zusammenfügt. Und ich finde, bei vielen Dingen, die man mögen kann oder nicht mögen kann, ich finde bei Close to the Edge, es hat auch was Hypnotisches. Es fängt kompliziert an, man kommt schwer rein, finde ich.
Ja.
Und dann ist es nachher was, du bleibst einfach bei diesem Ding drin und wirst immer weiter reingezogen. Ganz abgefahren. Aber ich finde, auffällig ist, wie gut beispielsweise Gitarre, Bass und Schlagzeug zusammenspielen. Mhm. Der Chris Squire und der Schlagzeuger sind extrem gut zusammen.
Genau.
Und Steve Howe ist natürlich virtuos dazu, aber das ist wirklich auffällig, finde ich.
Ja, und Squire als Bassist ist also auch sehr ungewöhnlich, weil er so melodiös ist. Eigene Melodielinien, die dann zu den Gitarren passen. Und das ist schon wirklich wunderbar. Und man richtet sich also nicht unbedingt, man hält sich nicht an diese normalen Grundsätze von Songschreiben. Also Strophe, Refrain, vielleicht eine Bridge, ein B-Teil. Nee, das machen sie nicht. Sie gehen von einem Teil in den anderen, dann kommt aber das Leitmotiv, kommt dann nochmal wieder. Das ist ja auch in der Klassik so und so. Also sie nehmen eher den Aufbau eines klassischen Werkes, einer großen Symphonie für ihre Musik. Und das ist beeindruckend bei Close to the Edge. Auf der anderen Seite gibt's dann auch ein langes Stück, das nur 10 Minuten ist.
Das warum so kurz?
Ist And You and I, das aber als Single gekürzt dann auch ein großer Hit wurde. Da merkt man auch den neuen Einfluss von Wakeman, Synthes, besondere Moogs, Synthes. Aber hier eben auch eine sehr klare Melodie, die natürlich auch von Anderson stammt, die aber eben auch sehr erkennbar ist.
Das ist quasi fast sehr ungewöhnlich für Yes, das ist fast ein Lied zum Mitsingen.
Ja.
Also das gibt's ja eigentlich sonst gar nicht,
ja,
finde ich so. Ne?
Mhm.
Das sind natürlich auch andere Konzerte gewesen von diesen Bands, das müsstest du mal sagen. Man hat dann ja sich auch als Konzertbesucher auf sowas so eingelassen. Da hat man nicht nur Stimmung erwartet oder wie gesagt Mitklatsch, Mitsingteil, das war was anderes.
Nein, ne? das waren Konzerte zum Zuhören oder vielleicht konnte man dazu mit den Kopf schütteln, denn es waren ja Rhythmen, die da waren, komplizierte Rhythmen, aber nicht straighte Hardrock-Rhythmen, sondern eben komplizierte Rhythmen, aber das war eben ein anderes Genießen, ein anderes Konzerterlebnis. Ne? Wenn man zu Yes ging, dann wusste man das auch.
Und das war auch, ja, hat dem Erfolg überhaupt keinen Abbruch getan, im Gegenteil.
Nein.
Das war hoch erfolgreich, dieses Album verkauft sich wahnsinnig gut, sogar noch mal ein bisschen besser als Fragile.
Mhm.
In jedem Fall waren sie eine ganz große Nummer und gehen auch dann wieder ganz groß auf Tournee. Das ist ja dann auch immer so dabei, dass das zu Yes dazugehört.
Ja. Auffällig ist ja, dass nach diesem Konzert der Schlagzeuger Bill Bruford ausgestiegen ist. Hast du einen Hintergrund,
ja,
warum?
Er kriegt
eigentlich
ein Angebot von King Crimson.
Ja, gut, aber King Crimson waren ja nun keine größere Nummer. Aber vielleicht passte ihm da irgendwas mehr.
Mehr besser? Weiß ich darüber nicht. Mhm. Er hat sich nie böse über die Band geäußert. Er hat ja auch noch mal noch Kontakt gehalten, hat bei anderen Sachen auch noch mitgespielt. Davon erzählen wir ja noch. Nee, mehr weiß ich dazu nicht. Er fand es interessant. Ich glaube, er ist eigentlich ein Jazz-geschulter Schlagzeuger gewesen. Vielleicht war es für ihn noch interessanter.
Und er ist, glaube ich, dann zu King Crimson gegangen, als die erste Phase schon vorbei war. Diese sehr epischen, breiten, melodiösen Songs. Und es eher in eine, sagen wir mal, Jazz-Rock-Ecke ging. Robert Fripp mit sehr komplizierten Gitarrenläufen. Das passte ihm vielleicht musikalisch oder auch menschlich besser. Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen sie einen neuen Schlagzeuger suchen und finden jemanden, der auch schon eine Vergangenheit hat. Alan White. Relativ junger Schlagzeuger, der aber schon mit John Lennon gespielt hat. In der Plastic Ono Band war er der Schlagzeuger. Er spielt bei George Harrisons All Things Must Pass. Also er hat auf großen Erfolgen schon gespielt mit allen diesen Leuten, mit Clap, mit allen, und ist ein solider Schlagzeuger. Vielleicht nicht ganz so kompliziert virtuos, aber absolut perfekt, wirklich, für die Band.
Genau, aber ich meine, es gibt natürlich immer so Superfans, die Bruford doch lange nachtrauern, weil der eben natürlich selbst so ein wie soll ich sagen, eher barocker Typ war vom Schlagzeugspiel her. Ne? Der machte eben auch viel mehr.
Ja, genau, der White ist einfach ein straighterer, geraderer Schlagzeuger, was aber für so eine Art Musik, wenn die anderen so virtuos rumschwirren im Raum, ist das vielleicht ganz solide und ganz gut. Wenn man sich bei YouTube anschaut, 2017 wurden Yes eingeführt in die Rock'n'Roll Hall of Fame und aus verschiedenen Teilen der Welt kommen diese Bandmitglieder zusammen und Alan White spielt da, der auch schon ziemlich krank war, glaube ich, sehr schwergewichtig war, aber er hat ein Schlagzeug gespielt, das die Band voll zusammenhielt. Also insofern, die musikalische Qualität war da. Und das war eben das, was er machte, war eine solide Basis.
Yes gehen dann auf Tournee in den USA mit einer Band, die wir gerade auch erst besprochen haben, nämlich mit den Eagles. Das habe ich ja gar nicht so zusammenbekommen, ehrlich gesagt.
Ja, das hat John Anderson im Interview erzählt. Ja, die Eagles waren im Vorprogramm. Also das war die erste Tournee, wo die Eagles dann die erste Platte gemacht hatten. Da waren sie im Vorprogramm von Yes. Und da wurden auch schon große Stadien gespielt, manchmal auch bis zu 100.000 Leuten oder sowas. Und man freundete sich an, obwohl die musikalische eigentlich nicht so richtig zusammenhingen. Aber kumpelig waren sie zusammen und sind sehr, sehr enge Freunde geblieben. Was irgendwie ganz schön ist, der Gedanke.
Ich finde, danach kommt ein Kapitel bei Yes, das, da habe ich das Gefühl, die Band hat es irgendwie übertrieben. Aber vielleicht ist das auch komisch, wenn man das so väterlich sagt. Ich bin ja nun viel jünger. Tales from Topographic Oceans heißt das Album, was 1973 auf den Markt kommt. Das soll natürlich die Geschichte weitererzählen oder genauso ähnliche Sachen machen. Ich finde, es ist total überladen, ausgewalzt. Irgendwie funktioniert das überhaupt gar nicht. Oder wie
siehst du das? Es ist also ein Doppelalbum. Und hat irgendwie eben, also jede Seite irgendwie eine große Geschichte.
Chased amid fusions of wonder. In moments hardly seen forgotten, colored in pastures of chance, dancing leaves cast spells of challenge, amused but real in thought, we bled from the sea. Oh, dawn of thought transferred through moments of days and the searching of revealing corridors of time, provoking memories disjointed but with purpose, craving penetrations offered links to the self-instructor's sharp and tender love as we took to the air a picture of despair. Dawn of our power, we endlessly descending as fast as misused expression has only to teach the best.
Das ist so unfassbar. Also mir ist das auch zu ausladend.
Aber das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Es hat natürlich immer noch die Songideen von John Anderson. Ich finde, die Konzentration, das ist, finde ich, ja die Stärke von Fragile und von Close to the Edge gewesen. Diese Konzentration der musikalischen Ideen, die fehlt da. Da ist, als ob du da zu viel Wasser reingekippt hast oder so ähnlich. So hört sich das für mich an.
Ja, der erste Track heißt gleich The Revealing Science of God, die Wissenschaft von Gott. Dance to the Dawn, Tanze für die Dämmerung. Okay, von John Anderson und Steve Howe. 20 Minuten, Seite 2. Also die B-Seite 2033. Seite 3, The Ancient Giants Under the Sun. Also da geht es ums Altertum auch, um die Geschichte der Menschheit. Es sind gleich große Themen, man merkt es schon von den Titeln. Die vierte Seite heißt dann Ritual. Nous sommes du soleil, französisch, in Klammern, 21 Minuten lang. Puh, da muss man wirklich Durchhaltevermögen haben, um das durchzuhören.
Wobei da ja auch schöne musikalische Ideen drin sind. Also dieses The Ancient, das finde ich ist ganz, da gibt es schöne Sachen drin.
Ja.
John Anderson hat offenbar die Autobiografie eines Yogis gelesen und will das irgendwie so.
Yogananda, der berühmte Yogi, die hat er wohl hier verarbeitet. Und war auch, glaube ich, ein wenig anders drauf als die anderen Musiker. Er wollte nämlich eigentlich dieses Album, er war vielleicht schon irgendwie spirituell drauf, wollte es in einem großen Zelt aufnehmen mit blauem Himmel. Da hat die Band dann gesagt, komm, wir nehmen nicht in einem Zelt auf.
Okay.
Dann hat Anderson Folgendes gemacht. Er hat im Studio Blätter und Zweige von Bäumen und Pflanzen verteilt und kleine Pappfiguren von Schafen, von Kühen, von Tieren, also vom Leben, von den Lebewesen der Welt, hat er da aufgestellt, damit man in die Stimmung kommt. Ich glaube, die anderen haben sehr geschmunzelt, aber das ist dann dabei rausgekommen.
Okay, es ist das geworden, was es geworden ist. Es ist ein großer Erfolg gewesen und zwar auch, das ist interessant, finde ich, weil die Vorbestellungen so groß waren. Die Zahl der Vorbestellungen war so groß, deswegen war dieses Album, bevor es irgendjemand gehört hatte, schon ein super Erfolg.
Ja, das kam natürlich durch den Erfolg der Alben davor und wir müssen vielleicht eins noch erwähnen, vor diesem Album erschien noch ein sehr erfolgreiches Live-Album. Yes Songs hieß das, wo also die besten Songs aus den ersten Platten in sehr guten Live-Versionen, also qualitativ hochstehend. Die Band hatte eine hohe Qualität auch bei Live-Auftritten. Die Harmoniegesänge stimmten. Perfekt. Und da wurde früher auch nicht so viel ausgebessert. Das ging technisch gar nicht bei den Live-Alben. Später wurde ja bei Live-LPs hoffentlich mal noch was dazu gemischt, die Stimme nochmal aufgenommen. Das war gar nicht nötig bei Yes, weil die Qualität so hoch war. Also das war sehr erfolgreich. Das heißt, der Vorlauf für ein neues Album wie dieses, Topographic Oceans, war groß. Das heißt, ey, wir wollen alle das neue Live. Vorbestellungen machten schon aus, dass die gleich an der Spitze der Charts waren, ja.
Lustige Geschichte ist, bei Live-Auftritten auch mit diesem Material hat offenbar Rick Wakeman während irgendjemand anders solierte, etwas gegessen, also eine warme Mahlzeit eingenommen. Das finde ich sehr lustig. Also ein Curry hat offenbar gegessen und alle waren auch Vegetarier, nur er nicht.
Ein bisschen respektlos, ne?
Schon sehr respektlos. Die Geschichte wird wahrscheinlich auch immer besser, aber die erzählt er auch sehr gerne, kann man sich ja vorstellen. Er hat sich dann quasi auch von jemand das Essen dann auf seinem Keyboard servieren lassen und so kann sich das irgendwie vorstellen. Auf jeden Fall hatte er danach keine Lust mehr.
Aber jedenfalls muss man eines bedenken, dass das ja auch schon kam in der Zeit, da war ja Rakeman als Solokünstler mit seinen Alben über Henry VIII und auch das Nachfolgealbum Journey to the Center of the Earth, waren sehr, sehr erfolgreich, auch kommerziell. Er ging selbst auf Tourneen. Und Anderson hat schon geklagt. Also wir wissen ja gar nicht im Studio, ob denn Wakeman richtig dabei ist. Und dann kommt er und spielt seinen Part. Und wenn wir es dann live spielen, dann weiß er gar nicht mehr, was er gespielt hat, weil er so viele andere Sachen macht. Und hat ein bisschen gesagt, also der kann sich ja das nicht mal merken da. Vielleicht war die Konzentration von Wakeman auch nicht die größte. Mit der Konsequenz, nach der Tournee zu diesem Album Topographic Oceans hat er die Band verlassen. Er hatte einfach zu viele andere Sachen im Kopf oder zu tun und hat dann sich erstmal verabschiedet. Man brauchte nun einen neuen Keyboarder. Und da ging die Suche los.
Ja, wer kann so jemanden ersetzen?
Ja, das ist schon schwierig, ne? Also da gab es diverse Kandidaten. Unter anderem hatte ja John Anderson irgendwo mal Vangelis, den griechischen, in Frankreich lebenden Keyboarder und Produzenten und Elektroniker kennengelernt, fand den sehr beeindruckend. Auch dessen, sagen wir mal, Ambience-Werke, New Age-Werke mit Instrumentalmusik und hat den dann überredet, nach London zu kommen, um sie mal vorzuspielen. Hat den der Band vorgestellt, aber irgendwie verstand sich die Band überhaupt nicht mit ihm. Er verstand die Band auch nicht. Er redet in so einem griechischen Akzent, halb französischem Akzent. Das sind die Londoner Briten und die verstanden sich schon verbal nicht, von der Sprache nicht. Und dann sagte der Vangelist zu Steve Howe, hey, this electric guitar is not a proper instrument. Und der Steve Howe hat nur geguckt. Das war's dann. Die Session war beendet. Der Vangelist war wohl auch sehr eigentümlicher Typ.
Das hatte dem wahrscheinlich ja noch niemand gesagt.
Electric guitar, no. No proper Instrument.
Ich habe gelesen, dass er auch keine Lust gehabt hätte zu fliegen. Ah. Aber das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das die veröffentlichte Version und das andere ist die Wahrheit, wer weiß.
Ja, jedenfalls war das Vorspielen schnell vorbei. Und dann kam ein anderer ins Boot, nämlich ein Schweizer Musiker, Patrick Moraes. Heißt der hatte auch schon mal bei The Nice Keith Emerson ersetzt. Und da muss man ja schon was können, wenn man das kann. Und der wurde nun der Keyboarder für das nächste Album Relayer, heißt das Album im Jahr 74, Entschuldigung. Und das zeigte schon gewisse Einflüsse, obwohl der Stil von Yes blieb natürlich immer gleich, ne?
Ich finde auch, das ist ein Album, wo man womöglich dann Rick Wakeman vermissen mag, aber ich kann nicht sagen, dass das jetzt ganz anders klingt, finde ich. Es ist ein bisschen jazziger, finde ich, es ist ein bisschen elektronischer vielleicht, aber ich finde doch, dass es ganz klar Yes-Musik ist.
Und es hat ja nicht so einen großen Namen unter den Alben von Yes, aber ich finde, da sind interessante Dinge dabei. Eine gewisse Ähnlichkeit zu Pink Floyd höre ich da. So diese breiten Sounds, die Mellotronen und String-Sounds, mal ganz ruhige Passagen, instrumentale Episoden wechseln sich ab mit sehr, sehr spannenden Harmoniegesängen. Es ist ein ständiges Auf und Ab, wie immer bei Yes. Und besonders stark beim 21 Minuten oder 22 Minuten langen ersten Stück auf der ersten Seite. The Gates of Delirium. Dieser Titel immer, ne?
Ja, es ist immer.
Ja, die Tore des Deliriums.
Ja, okay.
Aber eindrucksvoll, eindeutig und man kann schon sagen, es ist auch immer noch wirklich sehr erfolgreich, obwohl es keinen so großen Ruf heutzutage hat.
Viele haben ja schon auch den ersten Teil sicher gehört und sehen jetzt ja auch schon im zweiten Teil. Und wir bemerken das jetzt auch, wenn wir über die kommenden Alben sprechen. Bei Yes gibt es eine große Konstante und die ist das ewige Kommen und Gehen bestimmter Leute. Das macht eine gewisse Unruhe, vielleicht damit man das Personal sortiert bekommt, aber auch natürlich mit den musikalischen Einflüssen.
Ja.
Also man hält sich ja dann womöglich auch an John Andersons Stimme oder an Chris Squire und Steve Howe als Gitarrist, weil die sehr viele Jahre immer dabei sind, obwohl auch gibt es auch Ausnahmen. Aber das ist dann schon auch etwas, was natürlich logisch ist. Da sind neue Leute dabei, die bringen einen anderen Touch mit.
Genau, aber im Grunde bleibt der Stil schon gleich. Das ist ja fast bis heute so. Ne? Und das muss man schon sagen. Es gab ein paar, sagen wir mal, Wendungen und Kurven in den 80er Jahren, dazu kommen wir dann. Aber jetzt ist das schon so gleich geblieben. Der Erfolg ist relativ groß, aber trotzdem ist jetzt das Gefühl, wir müssen mal eine Pause machen.
Mhm.
Und die Pause machen Yes-Musiker, die, glaube ich, nicht ohne Instrument sein können oder Studio oder irgendwelche musikalischen Aktivitäten. Da machen sie alle Solo-Alben. Und das ist der Standard.
Also können wir nicht die Uhr noch stellen. Also ja. Steve Howe, Chris Squire,
ja.
Patrick Moraes, auch wenn man den dazu zählen möchte.
Genau, und John Anderson, auch ein erstes Soloalbum. Oleas of Sun Hillow. Auch sehr romantischer Titel. Ja, die haben natürlich nicht den Erfolg von Yes-Alben, aber werden schon beachtet. Squires Album Fish Out of the Water ist eher begrenzt. Aber auch klingt auch wieder ein bisschen wie Yes, weil Squire, wenn er singt, hat auch nur hohe Singstimme und natürlich auf seiner Soloplatte hörst du fast nur Bass. Bassläufe, Basspassagen und so weiter.
Aber er ist ja auch einer der festen Sänger hinter John Anderson,
genau.
Der immer die quasi zweite oder dritte Stimme gesungen hat.
Ja, genau, er ist ja sehr wichtig gewesen
also deswegen, als Chorsänger. Ja, genau, das wollte ich auch gerade wissen, ob diese Alben, ich finde auch natürlich, dass das charakteristische Instrument ist natürlich klar rauszuhören, auch bei Steve Howe, der ja gar nicht richtig gut singen kann, finde ich persönlich.
Nee.
Aber natürlich hast du das Gefühl, die müssen mal ihre Ideen irgendwo anders hinpacken. Ne?
Genau, bei Steve Howe hast du ja also der Beginn von einer unglaublichen Flut von Alben. Ich konnte gar nicht zählen, wie viel der gemacht hat. Ich glaube, es geht in die 30, 40. Und bei Wakemans, der ja später wiederkommt, ist ja jetzt gar nicht dabei, sind 60. Aber auch alles, wirklich, egal was, da hat der alles runtergespielt. Aber bei Howe ist es eine Mischung manchmal aus akustischen Alben, wo er seine so eine große Virtuosität, Flamenco-Alben, Jazz-Alben später. Also es ist alles dabei. Rock-Alben mit elektrischer Gitarre, Instrumentalalben. Thank you.
wollte eine Frage stellen zu Steve Howe. Die ist mir schon, als wir über andere Alben gesprochen haben, in den Kopf gekommen. Ich hatte sie nur vergessen. Steve Howe spielt ja in der Tat auch E-Gitarre logischerweise, aber auch ganz viel akustische Gitarre. Das kommt mir fast ungewöhnlich vor in dieser Zeit der Rockmusik. Ist das so?
Also in den Plattenaufnahmen hörst du immer wieder akustische Gitarren. Auch gerade in der Singer-Songwriter-Musik, auch bei den Beatles, die ja immer wieder Vorbilder sind für gewisse Sachen. Live weniger, weil die akustischen Gitarren gingen dann unter, oft in dem Gewitter von verstärkten Instrumenten. Das machte man seltener. Aber auch Bowie hat viel akustische Gitarren benutzt, also aber so als Solo-Instrument, was ja Steve Howe machte, der ja auch akustische Nummern spielte auf Yes-Alben oder mal ein akustisches Solo. Das war schon relativ selten und es gab ja auch, ehrlich gesagt, so nicht so viele virtuose Musiker, die das konnten, weil akustische Gitarre virtuos zu spielen ist ja, glaube ich, noch eine Nummer schwieriger, als auf der elektrischen das zu spielen. Insofern später in den 80ern wurde auch Steve Howe dann auch die gefragte Stimme für akustische Gitarre. Es gibt bei Frankie Goes to Hollywood gibt's ein Solo, wo akustische Gitarre gefragt ist und das ist Steve Howe. Und ich glaube in Mitte der 80er Innuendo von Queen, akustische Gitarre, das Solo, das ist Steve Howe.
Das ist nicht Brian May.
Nein.
Ach.
Nein, ja. Das konnte er nicht so gut oder wollte er nicht. Da haben sie Steve Howe geholt.
Unsere Freunde von Yes finden sich wieder zusammen 1977.
Ja, da geht's weiter.
Da geht's dann weiter. Und das Album heißt Going for the One, 1977, wie gesagt. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Album. Da wirkt irgendwie die Pause irgendwie erholsam. Die haben neue Ideen, habe ich das Gefühl. Mhm. Das wird auch ein großer Erfolg. Aber sie haben vor allem, ja, sie spielen wieder dieses Spiel. Sie fügen ihre Elemente zusammen und man hat nicht das Gefühl, sie spielen irgendwie um. Ja, wie soll ich das mal sagen? Sie kriegen so eine Dichte zusammen. Das ist ganz toll, finde ich.
Die Nummern sind auch nicht ganz so lang. Es gibt verschiedene Stücke auf der ersten Seite gleich 5:30, 7:58 und 5:50. Das geht ja noch. Und ganz wichtig ist, Rick Wakeman ist wieder dabei. Patrick Moras ist weg und Wakeman kommt wieder und ist dabei und ist auch gleich besonders in seinem Einfluss. Das ist sicherlich auch da. Denn er wird zunächst nur als Session-Musiker verpflichtet, weil man sagte, ja komm, wir wollen ihn eigentlich für seinen musikalischen Einfluss oder richtiges Bandmitglied, weiß ich nicht. Aber das wurde dann geändert, er wurde dann doch wieder Mitglied der Band.
Silence me, leaving no trace. I beg to leave to hear your wondrous story.
ein kraftvolles, gutes Album, das man aber auch wie bei Yes immer, man muss da richtig zuhören. Man kann nicht mal zwischendurch mal reinhören. Deswegen ist es natürlich für unser Format hier, für unseren Podcast schwierig. Immer mit kleinen Ausschnitten von 30 Sekunden kannst du Yes-Musik nicht, überhaupt nicht verstehen. Insofern, man muss sie schon ganz anhören. Man kann den Fluss, die Veränderung, den Strom der Musik besser verfolgen, wenn man sich die Stücke ganz anhört.
Genau, das kann man wirklich nur empfehlen, auch gerade bei diesem Album, finde ich. Also ich will einmal ein Beispiel nehmen, Parallels zum Beispiel, da spielt Rick Wakeman offenbar eine Schweizer Kirchenorgel. Die haben in der Schweiz aus Steuergründen offenbar aufgenommen. Mhm. Und das ist natürlich ganz große, wie Filmmusik wirkt das geradezu. Und dann wird da eine E-Gitarre dazu von Steve Howe dazugelegt.
Genau, tolle Idee. Ganz toll. Aber diese Kirchenorgel, die hatte ja Wakeman schon auf seinem ersten Album, Soloalbum, das von Henry VIII und seinen Frauen, hatte er bei der Nummer Jane Seymour sich in eine berühmte Kirchenorgel gesetzt, an eine berühmte Kirchenorgel gesetzt und hat das dann da in der Kirche aufgenommen und dann im Studio leicht verfremdet. Auf einmal geht die Kirchenorgel, wird das Tape schneller gemacht und dann rauscht die Kirchenorgel von unten hoch. Das ist schon richtig spannend. Also der liebte dieses Orgelspiel. Und das ist ja ein klasse Einfluss hier bei Parallels, da gebe ich dir recht. Und auch bei anderen Nummern, Turn of the Century, da ist ein grandioses Finale dabei. Der Song fängt, sagen wir mal, schmalspurig an, verbreitert sich immer mehr zu einem großen, großen Bild. Man muss sich richtig reinlegen in die Musik. Und dann genießt man sie auch.
Also ich finde auch, das hat totales Drama und das ist ganz groß. Und wir haben noch ein Lied auf dieser Platte, die quasi, Hitsingle-Qualitäten hatte. Das ist quasi ein bisschen aus Versehen, habe ich das Gefühl, passiert das bei Yes. Und das ist Wondrous Stories, ein sehr viel geliebter Song, auch oft live aufgeführt.
Kurz und eingängig, aber und dann dahinter gleich Awaken, 15 Minuten mal wieder, die übliche Länge, aber episch. Typisch Yes eben. Auf einmal engelsgleiche Stimmen. Das ist ja manchmal, man denkt ja, bei Anderson da oben singt, denkt man auch die Engel kommen. Es ist ja irgendwie auch sehr, sehr schön, hymnisch und aber auch bombastisch manchmal. Also manchmal denkt man, boah, vielleicht eine Nummer kleiner. Dann kommen noch Bläser dazu, Gitarrenorgien. Also alles komplex verarbeitet in eine Nummer. Awaken, danach ist man wirklich wach.
Kurioserweise ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber wird das Cover, das ja sonst quasi durchgehend von Roger Dean gemacht wird, ich habe das ja schon gesagt, im ersten Teil, das sind ja oft diese leicht esoterischen, surrealen Landschaften oder Weltraumanschauungen. Das wird in diesem Fall geändert und Hypnosis machen das Cover.
Ja, das ist mal eine Ausnahme. Dean kommt später weiter in seiner Arbeit. Das Logo bleibt aber gleich. Ja, man wollte vielleicht mal was anderes machen.
Also, ne? Also die waren ja auch wirklich sehr bekannt und haben ja nun diverse großartige Sachen gemacht. Warum sollten sie das nicht mal probieren? Ich glaube, da gibt es gar keine inhaltliche Begründung.
Nee.
So, das ist, ich finde, ein starker Punkt. 1977, Going for the One. Rick Wakeman ist wieder da, so viel kann man schon mal sagen. Und dann kommt ein Album danach, 1978, das heißt, hat den merkwürdigen Titel Tormato.
sehr seltsam. Auf dem Cover ist auch eine Tomate zu sehen.
Ja, das ist auch von Hypnosis ein Mann. Und ja. Der ist, als ob er mit Tomaten beworfen wurde. Ja. So sieht das
aber
aus.
Aber du musst ja, man muss ja genau betonen, dass es T-U-R-Mato heißt. Und das kommt natürlich von Quälen, Torment. Also eine Mischung aus Tomate und Quälen. Aha. Okay. Man fragt sich jetzt, was das soll. Ich habe ein bisschen in den Songtiteln gesucht, habe ich aber keine richtige Spur gefunden. Aber es gibt schon eins, was hier deutlich hinweist. Don't Kill the Whale war ein Song von John Anderson, ein Text von ihm. Anderson hatte immer schon früh ein sehr starkes Umweltbewusstsein. Das heißt, er wollte den Planeten also eindeutig in seiner Schönheit und seiner Größe retten. Das belächelten manchmal seine Kollegen. Rick Wakeman hat mal gesagt über John Anderson, er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der ständig den Planeten retten will, wobei er selbst auf einem ganz anderen Planeten lebt. Das heißt, so richtig realitätsverbunden war Anderson offensichtlich nicht, aber so ein kleiner Träumer, ein Traumtänzer,
ein Idealist,
ein kleiner Engel, dem auch, das werden wir jetzt später sehen, auch kommerzielle Dinge dann nicht ganz so wichtig waren. Der sagte, ich will mal lieber meiner Philosophie treu bleiben, als irgendwie Kompromisse zu machen. Dann gibt's da eine schöne Nummer drauf, Madrigal.
I will be there, said my friend of a distant life. Covered in greens of a golden age, set in stone, follow me. He sounded of dreams supreme, follow me. Drifting within the glow and the afterglow of the eve. And if that firelight I could match thee in a flame. Sacred ships do sail the seventh age.
Finde ich wirklich von Anderson und Wakeman. Madrigal natürlich der klassische Einfluss. Rick Wakeman wieder deutlich zu spüren hier. Und ja, die typischen zerrissenen Stücke, wo du denkst, ja, wo geht's jetzt hin? Da kommt wieder ein ganz anderer Teil. Und ja, auf einmal werden da Gitarren im doppelten Tempo gespielt. Also so schnell kann auch Steve Howe nicht spielen. Der kann schon extrem schnell spielen, aber das haben sie dann nochmal verdoppelt im Tempo oder abgespeedet. Auch ein klasse Effekt, ist einmal mal auch was total Originelles. Wie sie das dann live gemacht haben, weiß ich nicht.
Okay, ich weiß auch nicht. Ich finde dieses Album kompliziert. Ja. Natürlich ist das Yes-Musik, das ist schon ganz klar, aber irgendwie, ich finde die guten Ideen sind nicht so dabei. Einzelne Stücke gefallen mir auch, aber es geht jetzt auch nicht um Geschmack in dem Sinne, sondern ich habe eher das Gefühl, da stimmt irgendeine Art von Formel nicht mehr so. Das passt irgendwie nicht mehr so.
Ja, die Reaktionen sind gemischt. Die Kritik ist da einfach schon sehr, sehr vorsichtig. Also manchmal wird von der Musikkritik, von den Journalisten Yes, diese überbordende Virtuosität angekreidet. Nach dem Motto, das ist ja nur äußerer Schein. Da wird nur einfach nur geglänzt. Da werden nur Teile zusammengehackt, ohne große Bedeutung und ohne Gesamtbild dahinter. Das war schon ein Vorwurf.
Proclaimed in everything I write, you're the light burning brightly onward through the night, onward through the night. Thank you.
Aber irgendwie war die Band unzufrieden mit dem ganzen Ergebnis, obwohl der Erfolg ziemlich groß war. Also muss man ja sagen.
Und danach sind sie auch wieder groß auf Tournee gegangen. Ja. Es ist, ich sag's trotzdem mal, ich weiß gar nicht, ob der Zusammenhang jetzt stimmt, aber es gab ja, also Yes war natürlich eine der sehr erfolgreichen Prog-Rock-Bands, wenn du so willst, ja, die ja dann auch von den Punk-Musikern sehr kritisiert wurden als quasi als Dinosaurier, die eben eine riesen aufgeblasene Musik machten und so weiter. Und Chris Squire, interessanterweise in dem Interview, das ich gerade gelesen habe, sagte, naja, doch, wir haben das schon wahrgenommen. Aber weißt du was? Dann sind wir rausgegangen und haben vor 100.000 gespielt. Ja. Es hat uns eigentlich nicht gekratzt.
Ja. So. Also es gab auch Streit in der Band. Also John Anderson hat das der egofördernden Droge Kokain zugeschrieben. Das kann natürlich ein Grund sein. Ein anderer kann auch wirklich sein, die spürbare Konkurrenz einer anderen Musik, die sehr erfolgreich war, Punk, gerade Rock'n'Roll. Und das Verspielte war verpönt. Das spürten ja auch Genesis damals in der Zeit. Und ich glaube, irgendwo war in der Band dann die eine Tendenz, wir wollen gerader, rockiger, kommerzieller werden. Die andere Seite war, wir wollen weiter verspielt sein. Also Anderson war sicher einer. Wir wollen uns gar nicht um diese anderen Dinge von außen kümmern. Das kann intern ein Grund gewesen sein. Außerdem gab es dann auch Gründe, Streit mit dem Manager Brian Lane um finanzielle Dinge und der Vorgang, der dann im Jahr 79 begann. Da ging man nach Paris und wollte Sessions für eine neue Platte aufnehmen und Wakeman lebte mittlerweile in der Schweiz aus Steuergründen. Dann war Paris der Kompromiss für einen Aufnahmeort und dann arbeitete man auf einmal, man hat ja immer selbst produziert oder Eddie Offord hatte produziert mit einem neuen, in der Rockmusik sehr erfolgreichen Produzenten, Roy Thomas Baker. Ein so ein richtiger Rockproduzent und mit der gerne so ein poppiges Ohr hatte, so Rockphrasen produzierte. Und ein Teil der Band wollte mit dem arbeiten. Anderson kam überhaupt nicht klar mit dem. Und die Folge war, dass Anderson und Wakeman rausgingen und sagten, nee, das machen wir nicht mehr mit. Außerdem brach sich dann auch noch Alan White beim Rollschuhlaufen.
Ja. Also das ist, man hat das Gefühl, so erst fehlt das Glück, da kam das Pech dazu. Alan White, der Schlagzeuger, bricht sich offenbar, ist er mit Richard Branson auch noch, das ist wie so eine Klatschgeschichte, er hat sich beim Rollschuhlaufen den Fuß gebrochen. Das heißt, er konnte nicht spielen.
Er konnte
also nicht die
Bass. Also die Sessions wurden irgendwie abgesagt.
Da war der Wurm irgendwie drin. Die sogenannten Paris Sessions.
Ja, und dann, wie gesagt, Anderson sagte konsequent, nein, ich fühle mich hier musikalisch nicht mehr zu Hause und ich fühle mich auch vom Management irgendwie verraten und verkauft. Also er ging raus. Er haute ab.
Ich wollte einmal zurückspulen und mal kurz erwähnen, beispielsweise bei dieser Tournee, wo Rick Wakeman wieder da war, auch schon bei Going for the One, der hat natürlich in den Tourneen nicht das Material von Patrick Moraes gespielt. Das ist ja klar. Das ist natürlich dann immer weg. So,
na klar.
Das ist ja logisch.
Die Stücke wurden nicht gespielt.
Die wurden nicht gespielt. Nee. Und insofern haben wir jetzt ja auch eine Situation, was machst du, wenn der Sänger, der ja nun nicht, also die Stimme ist und natürlich auch das Wiedererkennungsmerkmal hat eben mit seiner Stimme, was machst du, wenn der weggeht?
Ja. Dann musst du Ersatz suchen, aber wo findest du da Ersatz? Ja, und da passierte ganz Folgendes. Brian Lane, der Manager, nicht nur von Yes, der managte ein Duo The Buggles. Video Killed the Radio Star. Das war ihr großer Hit. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Buggles waren Trevor Horn, später ein erfolgreicher Produzent, und Jeff Downes. Und die beiden sangen und spielten und fanden die Musik von Yes wunderbar, waren Riesenfans. Trevor Horn liebte es und er hatte auch so eine ähnliche hohe Stimme. So, und der Manager kam auf die Idee, ey, lass die doch die Songs singen. Dann sollte Jeff Downes einsteigen als Keyboarder, der war Keyboarder, und eben Trevor Horn als Sänger. Und das wurde dann das nächste Album im Jahr 1980 und das heißt so, wie es wirklich war, ein Drama.
Und von diesem Drama und alles, was dann noch kommt, davon erzählen wir im nächsten Teil. Vielen Dank für diesmal, das hat viel Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank, Peter.
Danke, Uke.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In einer Diktatur Widerstand leisten und trotzdem überleben. Wie geht das? Im Podcast Vier Töne gegen Stalin, der Fall Schostakowitsch, schaut Host Malte Hemmerich auf das dramatische Leben des Komponisten Dmitri Schostakowitsch, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. In der Sowjetunion unter Stalin kann niemand mehr seine Meinung frei äußern. Deshalb versteckt Schostakowitsch seine wahren Gedanken in seiner Musik und steht damit immer wieder kurz vor der Verhaftung oder Schlimmerem. Seine Musik ist doppeldeutig. Man kann sie sowohl als Kritik am System, aber eben auch als Propaganda hören. Unter Stalin ist er damit in Lebensgefahr geraten, aber er ist auch unsterblich, erfolgreich und berühmt geworden. Und heute, 50 Jahre nach seinem Tod, ist er einer der meistgespielten Komponisten unserer Zeit. Wie hat Schostakowitsch diesen Spagat geschafft und was können wir daraus mitnehmen? Malte Hemmerich erzählt in Vier Töne gegen Stalin eine Geschichte über Moral, Mut und die Macht von Musik. Alle vier Folgen findet ihr im Feed vom ARD-Podcast Alles Geschichte, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.